klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Heute bei mir zu Gast der Marketing-Experte Markus Arthur Fuchs von Kontextkommunikation aus Heidelberg. Sie haben auch noch einen Koffer in Berlin, also quasi ein zweites Büro in der Hauptstadt. Herr Fuchs, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Mertens.
Wir schauen heute in Ihren Maschinenraum einer Marketing- und Kommunikationsagentur. Wir wollen vor allem über die Marke Orchester sprechen, also darüber, wie Markenbildung und Markenentwicklung im Orchesterbereich funktioniert. Was sind Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren, um ein Orchester in der öffentlichen Wahrnehmung noch besser zu verankern? Was muss man alles unternehmen, was muss zusammenkommen, damit das Ziel einer optimalen Präsentation und Wahrnehmung des Orchesters erreicht wird? Und warum gerade wir beide miteinander sprechen, das hat einen ganz besonderen Hintergrund. Sie verantworten nämlich mit Ihrer Firma die preisgekrönte Markenentwicklung der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Es gibt dort bereits zum zweiten Mal anstelle einer Saisonbroschüre einen genialen Tagesabreißkalender, ein regelmäßiges Orchestermagazin und neu eine Broschüre, mit dem das Orchester zum Kompetenzzentrum für Musik werden soll. Was waren Ihre ersten Eindrücke, als Sie zum allerersten Mal mit dem Orchesterteam zusammentrafen, um über eine Zusammenarbeit zu sprechen?
Ja, also wahrlich, im wahrsten Sinne war der erste Eindruck, da ist Musik drin. So aufgesetzt es vielleicht jetzt erstmal klingen mag, aber das Team um den neuen Intendanten Beat Fehlmann mit Katharina Waschke und Judith Obitz hat uns von Anfang an mit dem Ideenreichtum und der Energie, die da war im Raum, begeistert. Und nach den vorherigen Spannungen in dem Orchester, in dem vorherigen Führungsduo des Intendanten und Chefdirigenten, war es ja auch eine sehr schwierige Zeit, die das Orchester hinter sich hatte, und es konnte eigentlich nur nach vorne gehen. Wir hatten damals durchaus schon einige Erfahrungen mit der Thematik Orchesterkommunikation. Wir hatten einige Jahre für das Philharmonische Orchester der Stadt Heidelberg gearbeitet und auch bezüglich kleinerer Ensembles das Erscheinungsbild des Klangforum Heidelberg entwickelt.
Wie haben Sie bis dahin Orchester überhaupt wahrgenommen? Also Sie hatten schon Vorerfahrungen, aber Orchester ist ja eine eigene Welt. Hatten Sie da ein bestimmtes Bild oder gar ein Vorurteil? Weil wir reden hier über ein sehr, sehr buntes, gemischtes, international besetztes Kollektiv. Was waren da so aus Marketing-Sicht Ihre Eindrücke, Ihre Vorurteile, als Sie in die Orchesterwelt eingestiegen sind?
Also gerade in der Anfangszeit für das Heidelberger Philharmonische Orchester, das war 2007, wo wir da gearbeitet haben, in der Zeit war es noch extrem in den Kinderschuhen, was an Marketing, was an Orchesterkommunikation so gelaufen ist. Natürlich haben dann auch im Besonderen die Orchester, die an große Häuser angegliedert sind, an Theater, nochmal eine eigene Situation, deren Marketing ist ja dann oft auch untergeordnet unter das Theater, unter die Theaterkommunikation. Aber ich fand es damals spannend, da es da gerade so losging, dass sich die ersten Orchester auch wirklich professionell mit Marketing auseinandergesetzt haben. Und die kleineren Ensembles waren natürlich auch schon zu diesem Zeitpunkt viel mehr darauf angewiesen, anspruchsvolles Marketing zu machen, da sie letztendlich auch viel mehr auf die Rezeptionen der Öffentlichkeit, auf die Beurteilung ihrer Relevanz angewiesen waren, als jetzt institutionelle, festgesetzte Orchester.
Darf ich da direkt nochmal nachhaken? Wir haben ja viele Orchester, die in Stadttheatern integriert sind, also die nicht als Konzert- oder Kammerorchester dann selbstständig unterwegs sind, sondern die eher als Musiktheater Dienstleister in Anführungszeichen im Orchestergraben spielen und einen kleinen eigenen Konzertspielplan und vielleicht noch ein bisschen Musikvermittlung und ein paar Sonderkonzerte haben. Empfiehlt es sich da aus Ihrer Sicht, wir haben ein Orchester eines Stadttheaters, für das Orchester eine eigene Marke zu entwickeln, die sich auch von der Marke des Theaters absetzt? Oder sagen Sie, nein, Stadttheater, da gehört das Orchester dazu, das muss alles quasi unter einem Dach und auch mit einer Marke präsentiert werden? Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht beantworten, weil das hängt dann wirklich von der Situation im Einzelnen ab, von der Einzigartigkeit und Besonderheit des Orchesters. Wenn da entsprechende Aspekte da sind und auch dieses Orchester mehr ist als der, wie Sie es vorhin eben beschrieben haben, der Dienstleister, um die Opern zu begleiten, um die Operetten und das Musiktheater und dann vielleicht noch ein bisschen aus dem klassischen Kanon seine Konzerte in der Spielzeit macht. Wenn es sich darauf völlig beschränkt, dann sehe ich da auch überhaupt keine Notwendigkeit und keinen großen Sinn darin. Wenn dieses Orchester aber größere Ansprüche hat und auch die Aufgaben der Gegenwart sieht, die absolut da sind und wo Orchester so wichtige Arbeit leisten können, dann sehe ich da durchaus auch einen Grund dafür und würde auch sehr empfehlen, diesen Orchestern dann an der Stelle auch eine eigene Marke aufzubauen.
Lassen Sie uns ein wenig in den Marketing-Werkzeugkasten schauen. Was sind die wesentlichen Bestandteile, um ein Orchester als Marke zu entwickeln und aufzubauen? Und gibt es da in der klassischen Musik Besonderheiten im Vergleich zu kommerziellen Produkten und anderen Marken? Also Klassiker sind ja Nivea für Hautcreme oder Tempo für Taschentücher, also Marken, die sich quasi völlig verselbstständigt haben über die Jahrzehnte. Aber wie ist das bei der klassischen Musik und bei Orchestern?
Also grundsätzlich finde ich, lohnt sich immer der Blick auf die, ich nenne das jetzt mal ganz pauschal, dunkle Seite der Macht, wobei das vielleicht Nivea und Tempo nicht mal unbedingt sind, aber da gibt es ja noch ganz andere Marken aus der klassischen Konsumwirtschaft mit gigantischen Marketingbudgets und dass da natürlich sehr viel mehr schon ausprobiert werden konnte durch die Möglichkeiten, ist ja völlig klar. Das heißt, da die Augen zu verschließen und sich da nicht das eine oder andere auch abzuschauen, das wäre ja geradezu fahrlässig. Aber wir haben den ganz entscheidenden Unterschied und Vorteil, so sehen wir es zumindest als Agentur. Wir kommunizieren mit der Kultur und hier insbesondere mit Orchestern sinnstiftende Inhalte anstelle von der Vermarktung überflüssiger Produkte. Also das lässt sich jetzt natürlich auch nicht wieder auf alles anwenden. Gar keine Frage. Ich formuliere es jetzt auch mal ganz bewusst etwas überspitzt. Aber wir versuchen natürlich Bindung und Beziehung als Teil der Lebenswirklichkeit aufzubauen mit den Zuhörern und den Zuhörerinnen. Und wir sehen gerade in der klassischen Musik oder in der Live-Musik einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, der uns bei vielen Dingen, die uns heute abhanden gekommen sind, einfach etwas ganz Wichtiges zurückgibt.
Welche Rolle spielen denn die Identität und die Alleinstellungsmerkmale eines Orchesters, also die sogenannten Unique Selling Points für die Markenbildung? Wie arbeiten Sie das für ein Orchester konkret heraus?
Da denke ich gerne an wirklich ein Zitat von Alfred Herrhausen zurück, das mich schon lange begleitet. Wir müssen das, was wir denken, sagen. Wir müssen das, was wir sagen, tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein. Das heißt, es bringt natürlich nichts, einem Orchester ein schickes Erscheinungsbild und ein Corporate Design oder gar noch weitergehend eine Corporate Identity überzustülpen, die diesem Orchester gar nicht passt. Das heißt, wir versuchen natürlich sehr sensibel mit dem Orchester und mit Gesprächen mit unterschiedlichen Stakeholdern des Orchesters die Potenziale herauszuschälen und zu schauen, wo ist wirklich die Besonderheit dieses Orchesters und das dann in ein visuelles Erscheinungsbild, um das in ein visuelles Erscheinungsbild zu übertragen. Und ja, das geht nur mit den richtigen Fragen zu stellen und vielleicht bei Orchestern insbesondere auch durch das gut Zuhören.
Ja, in Ludwigshafen, da wurde ja unter anderem der Zugvogel, also auch so ein flatternder Vogel sozusagen, entwickelt aus der Idee, dass das Orchester ja in Ludwigshafen nur einen kleinen Saal hat, der zwar Philharmonie heißt, aber doch also nicht mit der Berliner Philharmonie zu vergleichen ist und das Orchester letztlich im Land und auch darüber hinaus in anderen Konzertsälen auftritt. Waren Sie an dieser Zugvogel-Idee beteiligt und der Visualisierung?
Selbstverständlich. Und das ist wirklich eben in diesem Dialog entstanden als Idee, wobei es dann wirklich so oder es dann auch so konsequent umzusetzen und einen Vogel zu bringen, das als Zeichen zu bringen. Das war dann sogar von uns aus dem Haus, also von der Agentur, der Vorschlag, der ganz konkrete Vorschlag, nachdem wir ein Jahr lang mit der Jubiläumskommunikation, also das war auch wirklich eine Sondersituation, das ist für uns aus unserer Sicht eigentlich fast ideal gelaufen, weil wir denken oftmals, man muss diesen Prozessen auch Zeit lassen. Und wir hatten eigentlich ein Jahr lang Zeit, das Orchester und die Visionen, die da sind, die Entwicklung kennenzulernen, um dann eben auch wirklich mit einem durchdrungenen Konzept antworten zu können. Und das, das war sehr wichtig in dieser Zeit, dass wir diese Zeit auch hatten. Vielleicht auch an der Stelle noch mal ganz kurz zu der grundsätzlichen, zu den Aspekten von Markenentwicklung. Wir hatten damals auch, kann ich mich noch gut erinnern, lagen auch die Medien des Konzerthauses Dortmund bei uns auf dem Tisch und wir hatten dann intensiv darüber diskutiert. Und logischerweise hat so etwas ganz Konkretes auch auf der emotionalen Seite ein ganz anderes Bindungspotenzial als irgendwelche abstrakten Gestaltungen oder, also um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, ein fliegendes Nashorn oder ein Zugvogel greift emotional natürlich mehr als eine abstrakte typografische Marke oder ein Polygon. Und das soll jetzt gar keine Wertung dieser Zeichen sein, sondern einfach auf der Marketing-Ebene, wie emotional kann ich Menschen erreichen. Und wenn man diesen Aspekt auch mit Inhalt füllen kann und bewusst spielen, dann hat man da eine Riesenchance.
Zur Erläuterung, die Deutsche Staatsphilharmonie hatte ja 2020/21 ihr 100-jähriges Jubiläum und dann kam Corona. Insofern, das waren unter verschiedensten Bedingungen sehr spezielle Bedingungen. Wenn Sie also den Auftrag für eine Markenentwicklung von einem Orchester erhalten, wie gehen Sie dann im Einzelnen vor? Was sind so die üblichen Konzeptionsschritte, die man dann macht?
Also wie vorhin schon erwähnt, ist ganz wesentlich, das Orchester kennenzulernen. Zu erfahren, wo liegen die Schwerpunkte, wo möchte das Orchester in den nächsten Jahren hin, aber natürlich auch, wo kommt es her, was hat es für eine Geschichte, das spielt selbstverständlich auch eine Rolle. Und ob das dann in Form von Workshop-Formaten stattfindet, weil auch entsprechende Budgets da sind, oder ob das einfach, wenn es ein kleines Ensemble ist, ein ausführliches Briefing ist, wo man das auch konzentriert abfragen und erfahren kann, das ist dann einfach auch von dem Marketingbudget abhängig. Und nach so einer Phase starten wir mit einer intensiven Recherche, erstellen Moodboards, überprüfen, in welche Richtung das gehen könnte. Dann kommt eine Zwischenpräsentation, vielleicht auch noch eine zweite, um dann eben zu den ersten Entwürfen für die neue Marke zu kommen.
Und wie hat das dann im weiteren Verlauf bei der Deutschen Staatsphilharmonie funktioniert?
Bei der Deutschen Staatsphilharmonie war das, wie vorhin auch schon mal so kurz angerissen, ganz anders. Wir hatten eigentlich fast so eine ausgiebige Research-Phase von einem Jahr im Rahmen des 100-Jährigen und wo wir dann auch viele Musikerinnen kennenlernen durften bei Porträts, die wir da gemacht haben, mit einer Kampagne der Musikerinnen, die umfangreich gespielt wurde, weil ganz klar der neue Fokus war, dass eben die Musikerinnen ganz im Zentrum des Orchesters stehen und nicht einfach irgendwelche Dienstleister sind, die ihren Dienst hier abliefern, sondern dass ihre Meinung gefragt ist. Das hat Herr Fehlmann mit seinem Team jetzt ja noch viel weiter getrieben in den folgenden Jahren dann. Und wir haben das sehr früh erkannt, dass das in eine wunderbare Richtung läuft und daraus auch tolle Kommunikation zu machen ist. Und dann war der Punkt, wo es wirklich, das Jubiläum war vorbei. Und es stand der Wunsch im Raum, so wie sieht unsere neue Marke aus? Und entgegen unseres normalen Vorgehens, wie ich es eben beschrieben hatte. Wir hatten keinen Workshop dazu gemacht. Wir hatten diese Research-Phase, wie eben schon erwähnt, eigentlich ein Jahr lang fast natürlich betrieben, by the way. Und in aller Regel haben wir verschiedene Wege, die wir präsentieren und dann mit den Partnern, Kunden diskutieren. Und es ist gerade ein paar Tage her, wo wir mit Herrn Fehlmann zusammensaßen und wirklich nochmal herzhaft lachen mussten, wie diese Präsentation damals abgelaufen ist, weil damals mein Kollege und ich sind in der Staatsphilharmonie aufgelaufen und haben einen Entwurf dabei gehabt. Das war der Zugvogel. So fast im Sinne, Herr Fehlmann hat so formuliert, friss oder stirb. Und das kam im ersten Moment gar nicht so gut an, also eher auch diese keine Wahl zu haben, was wir natürlich so nicht formuliert haben und wir natürlich auch an alternativen Wegen weitergearbeitet hätten. Aber zu diesem Zeitpunkt war es für uns, war geradezu die logische Konsequenz zu allem, was wir gemacht haben. Und wir haben keinen Sinn darin gesehen, einen zweiten oder dritten, zweitklassigen Entwurf noch zu präsentieren, weil wir waren völlig überzeugt davon.
Ja, manchmal macht man das ja auch so, dass man bewusst drei Entwürfe macht und wohl weiß, welches der beste ist und die anderen quasi nur um eine Wahlmöglichkeit zu überlassen und dann hofft, dass der Favorit dann auch gewinnt.
Diese Spielchen gibt es, aber die versuchen wir normalerweise nicht. Also es gibt öfter den Fall, dass wir drei Entwürfe haben, aber dann sind es auch wirklich drei ernstzunehmende Alternativen.
Haben Sie Beispiele für andere Orchester, die eine besonders starke Marke entwickelt haben? Was waren bei denen aus Ihrer Beobachtung dafür die Erfolgsfaktoren? Ist es das Thema Authentizität, was Sie schon angesprochen haben? Aber was macht eine Kampagne und auch so eine Marke für den Außenbetrachter, also sowohl für Sie als Marketing-Experten, als auch dann mutmaßlich für die NutzerInnen. Was macht das erfolgreich?
Also wenn ich an, ich kann es jetzt zeitlich retrospektiv nicht mehr genau einordnen, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass mich das London Symphonic Orchestra, als sie mit ihrem neuen Erscheinungsbild, das ja sehr um Sir Simon Rattle aufgebaut war, dass mich das schon sehr, sehr beeindruckt hat oder ich das einen tollen Ansatz fand oder das auch in meiner Wahrnehmung einer der frühen Ansätze war, wo Musik versucht wurde in Typografie auch zu übertragen. Und ich finde bis heute die Headlines der Konzerte, wo dieses Prinzip angewendet wurde, dass der Taktschlag sozusagen in die Typografie eingreift und sie dynamisiert, finde ich bezaubernd, diesen Moment, und wirklich toll. Das dann in die Marke auch selbst zu überführen, wo dann das LSO wie so ein Dirigiermoment dargestellt wird, überzeugt mich ehrlich gesagt nicht ganz. Also da finde ich, das ist wesentlich schwächer als diese Key Visuals, die sie einsetzen für die Konzerte. Natürlich ist das auch ein Erscheinungsbild, das sehr stark, wie eben schon eingangs erwähnt, um eine Person gebaut wurde, wo ich jetzt auch mal sehr gespannt bin, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe jetzt das letzte Jahr nicht so aufmerksam verfolgt, wenn jetzt diese charismatische Führungsfigur nicht mehr da ist, beziehungsweise jemand anders da ist, und ob das so fortgeführt werden kann oder ob sich darin etwas verändert.
Ist das nicht generell ein Problem, dass auch aus meiner Wahrnehmung in der Vergangenheit viele Orchester immer extrem auf die Person des möglichst prominenten Chefdirigenten, teilweise jetzt auch der Chefdirigentin, gesetzt haben und damit quasi alles andere doch eher untergeordnet wurde? Also dass auf der Saisonbroschüre natürlich als allererstes Konterfei der Dirigierperson ist und dann kommt irgendwo auch noch das Orchester. Also bei den Berliner Philharmonikern genau andersrum, da war Sir Simon Rattle natürlich auch eine wichtige Identifikationsfigur, aber letztlich Scholz & Friends hat ja seinerzeit eine große Kampagne gemacht im Sinne von 128 Virtuosen, ein Orchester. Das war für mich so einer der stärksten Claims, die ich jedenfalls in den vergangenen Jahren für ein Orchester und gerade für dieses Orchester wahrgenommen habe. Aber auch die Berliner Philharmoniker konnten sich natürlich nicht ganz davon freimachen, dass die Person des Chefdirigenten auch infolge von Karajan und anderen großen Dirigierpersönlichkeiten der Vergangenheit sehr in den Vordergrund gestellt wurde. Ist das nicht ein Problem auch für die Markendarstellung von Orchestern, dass also gerade die Dirigierpersonen so extrem in den Mittelpunkt gestellt wird?
tendenziell bin ich völlig bei Ihnen. Ich würde den meisten Orchestern auf jeden Fall mehr empfehlen, wie wir es jetzt ja auch bei der Deutschen Staatsphilharmonie gemacht haben, die Musikerinnen, also der Slogan der Berliner Philharmoniker, den habe ich auch noch gut in Erinnerung und den fand ich auch hervorragend, weil genau darum geht es ja. Es hängt natürlich viel von der Persönlichkeit des Dirigenten, der Dirigentin ab, aber eben nicht alles. Und auf die Straße bringen es dann die Musikerinnen. Daher, ich würde auf jeden Fall raten, bei einer Markenentwicklung, Weiterentwicklung, Neuentwicklung für ein Orchester, das Orchester sehr stark in den Vordergrund zu nehmen und danach den Möglichkeiten zu schauen und den Dirigenten, die Dirigentin an die zweite Stelle setzen.
Danke für diese ausführliche Antwort. Wie stellt man aber als Orchester eigentlich sicher, dass seine Marke längerfristig relevant bleibt?
Na, dafür lohnt es, oder nicht nur lohnt es, sondern ist es notwendig, auch mit der Gesellschaft im Austausch zu bleiben, auch die Augen offen zu halten, was passiert. Und neben dem eigentlichen Kerngeschäft, das nie vergessen werden darf, da den Fokus drauf zu legen, nämlich die ausgezeichnete Aufführung guter klassischer Musik des bekannten Kanons, aber auch neuer Dinge, ist es aus unserer Sicht heute umso mehr wichtig, den Mehrwert herauszubilden, den Markenkern herauszubilden und zu schauen, an welchen Stellen Orchester relevante Beiträge in unsere Gesellschaft, für unsere Gesellschaft leisten können. Dadurch stellt es automatisch sicher, das Orchester, dass es auch nicht mehr wegzudenken ist aus der Gesellschaft.
Das heißt also, eine Marke wird zwar entwickelt, aber muss ständig sozusagen up-to-date gehalten werden, muss adaptiert werden. Das beobachtet man ja in Stadttheatern häufig. Da kommt ein neuer Intendant, eine neue Leitung und dann wird quasi die komplette Marke der Vorgängerregierung, in Anführungszeichen der Vorgängerintendanz, weggetan und es wird komplett ein neues Setting gemacht. Was halten Sie denn davon? Also ist das, also Stadttheater X, neue Intendanz kommt und alles, was quasi 10 Jahre vorher als Marke entwickelt wurde, wird weggewischt und es wird ein komplett neues Branding, es wird komplett neue Farbklima, es wird mit allem neu gearbeitet. Wie ist das dann eigentlich aus Marketing-Sicht?
Tja, da habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Finde ich grundsätzlich erstmal schwierig und schade in vielen Stellen. Und es hat, auch da kann man nicht alle Situationen über einen Kamm scheren. An manchen Stellen ist es sicherlich sinnvoll, wo es gut ist, alte Zöpfe abzuschneiden, einen Neustart zu machen und dem auch visuell einen Ausdruck zu geben. Aber an manchen Stellen würde ich mir doch auch wünschen, dass man das, was gut war, behutsamer bewahrt und weiterentwickelt und nicht mit der Kahlsense durchläuft und es dann für mich teilweise auch so ein bisschen den Anschein hat, die Starallüren, die das Ego-Bewusstsein einzelner Akteure, das dem da gezollt werden muss und entsprechend grundsätzlich erstmal entschieden wird, alles neu zu machen. Das war in Ludwigshafen wirklich etwas ganz anderes. Da ist lange Zeit nichts passiert. Das Erscheinungsbild war völlig aus der Zeit gefallen. Das sah aus wie eine, hat ja extrem, haben wir nicht rausgefunden, ob das wirklich so geplant war damals auch. Das hat an Produkte von BASF, wenn Sie, die Älteren unter uns werden sich noch an Kassetten erinnern. Das Zeichen hat ja wirklich dazu ganz klare Anlehnungen gehabt, wenn man dann weiß, dass die BASF natürlich auch für die Kulturförderung an der Stelle nicht unwesentlich war, gerade in der Vergangenheit, dann hat es ja auch einen nachvollziehbaren Bezug, aber das ist ja keine Perspektive für die Zukunft. Also an der Stelle einen neuen Akzent zu setzen, das hatte ja absolut eine Berechtigung. An anderen Stellen finde ich das sehr fragwürdig zum Teil.
Eine stringente Markenentwicklung ist Voraussetzung für ein erfolgreiches Marketing. Welche Rolle spielt Marketing in der Theorie für die Positionierung eines Orchesters? Und wie wird das in der Praxis aus Ihrer Wahrnehmung auch so umgesetzt? Oder sehen Sie da Defizite und wenn ja, welche?
Grundsätzlich ist handwerklich gut fundierte Arbeit absolut wichtig und die Grundlage. Aber manchmal muss man eben auch dann die Regeln brechen, um gerade das Besondere zu erreichen. Und das ist vielleicht, gibt es eine gewisse Parallele zum Komponieren. Auch da denke ich, wenn man nur den Basisregeln folgt, wird man kein herausragendes Stück erreichen und erarbeiten. Also daher ist immer auch ein gewisser Moment Mut und Experimentierfreudigkeit gefragt. Aber eine gewisse oder in einem großen Maße sollte das natürlich auch auf einem breiten Schatz von Erfahrungen und Wissen basieren. Die Defizite sind oftmals grundsätzlich das fehlende Bewusstsein für Marketing, also wo man bei den Orchestern dann ganz klar sieht, wo ein Team dran ist, inklusive der Leitung, wo die Bedeutung dessen, also des Marketings gesehen wird und das dann auch souverän ausgespielt wird, oder wo es halt irgendwie einfach mitläuft oder man meint, man bräuchte es nicht und das verkauft sich doch schon von alleine oder wird wahrgenommen von alleine. Von der Bubble sicherlich ja, aber wenn man sich damit beschäftigt mit der Frage, wie sieht denn unser Publikum in 20 Jahren aus, spätestens dann muss man anders darauf antworten.
In Ludwigshafen erfolgte die Neupositionierung ja vor allem über Printprodukte, also Kalender, Broschüre, Magazin und auch natürlich den Zugvogel, der überall drauf war. Aber wie wichtig ist daneben die digitale Präsenz, also Social Media, Website für die Marke eines Orchesters?
Die ist selbstverständlich ganz elementar und mindestens genauso wichtig wie die Printpräsenz. Dass in Ludwigshafen anfangs gerade auf die Website nicht so einen großen Wert gelegt wurde, war keine Strategie, sondern war eher den Umständen geschuldet. Aus verschiedenen Gründen konnte an der Website in den ersten Jahren nicht so viel gemacht werden. Im Social-Media-Bereich hat sich da ja einiges entwickelt in den letzten beiden Jahren. Und idealerweise spielen diese ganzen Medien und Aspekte sich gegenseitig in die Hände und ergänzen sich. Und gerade der Bereich Website, weil uns das allen klar ist, jetzt mal einfach im Team Ludwigshafen, dass da was passieren muss. Da dürfen sich alle Stakeholder auf etwas mittelfristig freuen, was da kommen wird, wo ich aber derzeit noch nicht mehr dazu sagen kann.
Wo liegen denn die Unterschiede in der Markenkommunikation für ein eher regional oder meinetwegen auch überregional, also über Landesgrenzen hinweg tätiges Orchester im Vergleich zu echten internationalen Klangkörpern, die also auch international auf Tournee gehen, international agieren?
Bei den internationalen Orchestern ist sicherlich wesentlich mehr zu beachten, was Bildsprache, was Sprache an sich auch ausmacht, wenn man sich da auch gerade... Da fällt mir ganz spontan das Beispiel von VW ein, was oft gerne herangezogen wird, dass sogar so einem Konzern so ein fundamentaler Fehler unterläuft bei der Markeneinführung der Linie Pajero. Hat man völlig übersehen, dass das im Spanischen ein wüstes Schimpfwort ist. Solche Dinge dürfen natürlich nicht passieren, sollten nicht passieren. Und gerade das Sprachliche ist sicherlich das Sensibelste, wo es auch einfach gut ist, wenn alle Beteiligten in der Kommunikation da sich gerade in den Basissprachen auf internationaler Ebene, wenn die da einigermaßen vertraut sind. Und ansonsten vom Visuellen haben wir ja inzwischen doch einen extremen Mainstream, wo fast alles überall auch geht. Aber auch da glaube ich, liegen einige wesentlich höhere Anforderungen. Ich will es mal so formulieren. Ja.
Ja, also aus meiner Wahrnehmung immer, wenn ich koreanische oder japanische Orchester sehe, auf Fotos oder auch in Broschüren, dann ist da immer noch das Image der 99 geigenden Pinguine. Ja. Also ich kann die Orchester, die alle auf der Bühne, irgendeiner Bühne stehen, überhaupt nicht voneinander unterscheiden, weil die Bilder sich alle zu 99% gleichen. Und das macht es wahnsinnig schwierig, da Alleinstellungsmerkmale oder irgendwelche anderen Kriterien rauszuarbeiten. Aber wie sehen Sie Entwicklung und welche aktuellen Trends sehen Sie im Bereich von Orchestermarketing und Branding? Wir haben ja schon beschrieben, 2007 Heidelberg, dass es bis heute schon durchaus eine substanzielle Entwicklung gegeben hat. Aber wie sehen Sie das aktuell, dieses Bewusstsein für Orchestermarketing und Branding?
Also ich sehe, dass sich grundsätzlich in den letzten Jahren da einiges merklich verbessert hat. Und seit wir da intensiver auch für mehrere Klangkörper arbeiten, screenen wir das auch natürlich regelmäßig. Und ich finde, da hat sich wirklich schon einiges getan. Und mit am interessantesten, jetzt ganz persönlich, finde ich, wie vorhin ja schon erwähnt, LSO mit dem Versuch, Typografie zu instrumentalisieren. Ich nenne es, ne, formuliere es mal so, da gab es ja ein oder gibt es seitdem einiges, kann man das bei einigen Orchestern oder Festivals sehen, und es gibt die guten und die weniger guten Umsetzungen davon. Ansonsten, also jetzt so richtig typische Orchester-Marketing- Trends würde ich gar nicht groß formulieren. Das gibt natürlich eine ganz andere Qualität der Künstlerinnenbilder inzwischen. Das war vor Jahren ja teilweise noch unterirdisch, was es da an Bildmaterial gab, was dann verwendet werden musste in den Publikationen. Da werden ja Künstler, die auftreten, dann mit Orchestern als Solisten inzwischen fast wie Instagram-Stars dargestellt, verkauft, publiziert. Und entsprechend gibt es auch bei Orchestern mutige Bildsprachen, interessante. Das muss man wirklich im Einzelfall beurteilen. Und auch zu welchem Orchester passt sowas und zu welchem nicht.
Sehen Sie eine Zukunft für traditionelle Orchestermarken oder müssen sich diese fundamental neu erfinden, um relevant zu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich gehöre sicherlich nicht zu denjenigen, die jetzt grundsätzlich und fundamental erstmal alles vom Tisch wischen mögen und würden. Ich finde es wichtig, immer zu schauen, was ist da, was hat Substanz. Aber wenn man sich jetzt gerade auch an die jüngste Entwicklung in Bayreuth oder daran erinnert, wo plötzlich nach vielen, vielen Jahren das Haus nicht mehr selbstverständlich ausverkauft ist, dann gibt das ja doch dann zu denken und hat es ja was zu bedeuten. Und ich denke, dass eben solche Institutionen wichtig sind zu haben in der in dieser ganzen Landschaft, aber dass auch die gefordert sind natürlich, aus ihrem Kerngeschäft heraus über den Tellerrand hinaus zu schauen und zu überlegen, was für eine Relevanz sie eigentlich in der Gegenwart haben. Das finde ich absolut wichtig.
Ja, die Relevanz in der Gegenwart ist sicherlich ein ganz wichtiges Stichwort. Was fasziniert Sie ganz persönlich an Markenbildung und Marketing für Orchester?
Grundsätzlich das Thema Marketing, Marke, da kann ich mich noch gut erinnern, kurz nach dem Studium hatte ich irgendwann, nach der Schule, vor dem Studium noch, hatte ich irgendwann die kleine Publikation von Thomas von Aquin, De Ente et Essentia, in den Händen. Und da hat mich dieses Identitätsthema extrem beschäftigt und gepackt und dann durch das Studium so hindurch begleitet, wo ich lange auch nicht wusste, lande ich in der Architektur, lande ich in der freien Malerei oder in der Gestaltung. Und gerade in dem Markenthema habe ich das Gefühl, lassen sich viele, viele dieser unterschiedlichen Aspekte verbinden und sind diese Themen auch gefragt. Und die Suche nach einer Identität über das Thema Authentizität beschäftigt mich bis heute. Und ich denke auch so eine Aussage, die vielleicht mit einer der bekanntesten von Adorno, die wir alle kennen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hat ja auch viel mit diesem, wie vorhin schon erwähnt, die Marke, das Erscheinungsbild muss stimmen, muss richtig und schlüssig sein auch für die Organisation. Sonst gibt es da einen Clash, der nicht zu, der auch nicht hält.
Gibt es ein Projekt oder ein Element aus Ihrer Arbeit, auf das Sie besonders stolz sind, weil es besonders erfolgreich war?
Das ist zum einen ein Magazin, das wir auf den Markt gebracht haben, damals 2010 unter dem Titel Enorm, Wirtschaft für den Menschen, wo es um alternative Wirtschaften jenseits der Gewinnoptimierung geht, sondern eher der Sinnstiftung. Sind wir wieder bei den Themen des Anfangs auch, wo ich die Möglichkeiten der Kulturkommunikation sehe. Das zum einen, dass es das heute noch gibt, jetzt unter dem Namen Good Impact. Und zum anderen fällt mir auch gerade noch mal näher an unserem Thema die Abo-Kampagne für die Deutsche Staatsphilharmonie ein. Da hatten wir mit der Deutschen Staatsphilharmonie in der Corona-Zeit, im Lockdown, eine Abo-Kampagne gemacht, deren Ergebnis eine Verdoppelung der Abonnentenzahlen war. Und das hat durchaus wirklich auch mit so einem Moment Stolz erfüllt damals.
Das ist ja auch außergewöhnlich, trotz Corona oder vielleicht gerade weil es Corona war, so einen Erfolg zu erzielen. Herr Fuchs, wir kommen langsam in die Schlusskurve und daher die obligatorische Frage nach einem Musikerwitz, heute also nach einem Marketingwitz. Haben Sie einen auf Lager?
Ja, hätte ich auch einen. Warum ist ein Marketing-Experte unterirdisch schlecht in Mathe?
Oh, da war irgendwas, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Na, weil er versucht, dem Produkt einen Mehrwert zu verleihen.
Ah ja, okay, das, ja, sehr schön. Na, ich kenne noch einen, warum werden Marketing-Menschen selten zu Partys eingeladen?
Da muss ich passen.
Weil sie immer versuchen, dem Gastgeber ihr aktuelles Produkt anzupreisen.
Das ist auch nicht schlecht, ja.
Ganz allerletzte Frage. Was wünschen Sie sich ganz konkret aus Ihrem Maschinenraum als Marketing-Experte, wenn Sie auf die Markenentwicklung und das Marketing, die Kommunikation von Orchestern schauen?
Also ich wünsche den zahlreichen Orchestern und Ensembles, die mit ihrer wunderbaren Arbeit unseren Alltag, unser aller Alltag bereichern, dass sie mutig den Herausforderungen der Gegenwart begegnen, gute Antworten finden und prächtig darüber kommunizieren. Dass sie Mut haben, auch eben das, was sie können und zu was sie imstande sind. Und das ist wesentlich mehr als das Performen der Musik. Dass sie das auch auf die Straße bringen und in die Öffentlichkeit tragen. Und wenn es Fragen dazu gibt, wissen Sie jetzt vielleicht, an wen Sie sich wenden können.
Das ist ein schönes Schlusswort und überhaupt keine Schleichwerbung. Das war klangvoll. Gerald Mertens im Gespräch mit Markus Arthur Fuchs. Vielen Dank. Musik